Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
10 Uhr, wir fangen an, wir sind ganz pünktlich, wir kommen auch aus Preußen, deshalb fangen wir um Punkt 17 Uhr an. Mein Name ist Andreas Rostek, ich bin Verleger der Edition Fototapete und zu meiner Linken sitzt Abo Yashagashvili aus Tiflis, der Autor des Buches Royal Mary, das wir jetzt vorstellen dürfen hier, in etwas eigenartiger Situation, weil ich sehe Sie überhaupt nicht, Sie sehen mich wahrscheinlich relativ gut durch diese Beleuchtung, aber ich bin wirklich ausgeschaltet, was das Gucken anbelangt. Dieses Buch ist gerade eben in unserem Verlag erschienen. Ich sage zu dem Verlag jetzt weiter nichts mehr. Wenn Sie mehr dazu wissen möchten, da liegen unsere Vorschauen rum. Nur so viel. Die Edition Fototapete besteht seit 10 Jahren. Guckt gerne nach Osteuropa und erzählt gerne Geschichte in Geschichten. Das ist auch der Hauptgrund, warum wir das Buch von Abo Yashagashvili ausgewählt haben, weil er auf eine ganz eigenartige und gekonnte Weise Historie erzählt und eine Geschichte erzählt dabei. Abo Yashagashvili lebt in Tiflis, hat in Deutschland studiert, ist außer der Tatsache, dass er Autor ist, auch noch Bergführer. Also falls Sie da irgendwelche Interessen haben, außer an dem Buch, auch da kann er uns weiterhelfen. Dieses Buch ist 2015 mit dem wichtigsten georgischen Literaturpreis in Saba ausgezeichnet worden und im letzten Jahr hier auf der Buchmesse ganz kurz präsentiert worden. Da sind wir aufmerksam geworden darauf und haben relativ zügig es hingekriegt, das zu realisieren. Ich versuche mal kurz zusammenzufassen, worum es dabei geht in dem in Royal Mary. Der Titel ist der Name eines der nicht wenigen Helden dieses Buchs, eines Pferdes. Es geht also um ein Pferd im Jahre 1893. Ein Pferd, das dem persischen Schah zum Geschenk gemacht werden soll. Der ist eine andere Hauptfigur in dem Buch. Der kommt nämlich zu Besuch in die Stadt Tiflis. Das Ziel, warum ihm dieses Pferd geschenkt werden soll, was das beste Pferd im Kaukasus ist, ist der Versuch, Einfluss zu nehmen auf diesen hochwohlmögenden Gast, der da kommt. Man versucht also, Mann heißt alle möglichen fremden Mächte. Man versucht also den Besuch zu nützen, um die Finger auf diese Großmacht Persien zu bekommen, indem man sich dieses Schahs bedient. Das Buch nun erzählt, wie sich ein ganzer Haufen von Agenten in dieser Stadt tummeln und versuchen auf die eine oder andere Weise einerseits die Agenten der anderen Macht europäischer Mächte auszuschalten und andererseits möglichst zielstrebigen Zugang zu diesem Schah, der da zu Besuch kommt, zu bekommen. Das geht mit allerlei Toten ab. Dem Pferd ergeht es auch nicht so richtig gut. Es ist eine Mischung aus Krimi und Agentenroman und historischer Erzählung. So, das ist meine Lesart dieses Buches, aber ich glaube, es gibt auch noch allerlei andere Lesarten des Buches und ich würde als erstes gerne von Abo Yashagashvili wissen, was für Erzählebenen er eigentlich verwoben hat in diesem Buch.
Einen schönen guten Tag. Ich wollte in diesem Buch über eine sehr interessante Stadt im 19. Jahrhundert, namentlich über Tiflis, erzählen, über verschiedene Kulturen, über verschiedene Nationen, die nebeneinander wohnten. Und ich wollte über diese Vielfalt der Kulturen ein Bild malen. Gleichzeitig habe ich versucht, die Form vom Krimi zu verwenden, damit der Leser das spannender mitbekommen könnte. Und gleichzeitig wollte ich auch über viele Bücher erzählen. Also in diesem Buch findet man auch sehr viele Anspielungen von großen, bekannten Büchern wie Dickens zum Beispiel oder Kipling oder Hugo, Pushkin, Borges, Tausend und eine Nacht. Also man kann noch viel erzählen. Und ich wollte diese Mischung von der Literatur und von dieser interessanten Stadt irgendwie zusammenbringen. Und wenn wir über die Interpretation von diesem Roman sprechen, also ein sehr guter Schriftsteller, Umberto Eco, hat einen sehr treffenden Satz erwähnt, dass der Schriftsteller über die Interpretation von seinem Roman nichts sagen soll. Sonst verliert der Roman seine Eigenschaft. Der Roman ist doch selbst eine Quelle für verschiedene Varianten und Interpretationen. In diesem Buch findet man sowohl die Geschichte als auch sehr viele bunten Farben, viele verschiedene Kulturen, die nebeneinander was prägen möchten und wollen.
Der Schriftsteller weiß ja auch, dass wenn einmal aus dem Text, den er gemacht hat, durch über verschiedene Ebenen und Schritte hinweg ein Buch geworden ist, dass er dann in aller Regel die Herrschaft über dieses Buch verliert und die Leser damit machen, was sie wollen. So wie die Sprache Protagonist dieses Buches ist, habe ich mir erzählen lassen, die eine sehr eigenwillige Sprache einer vergangenen Sprachform. So ist jetzt für uns erstmal das Buch Protagonist, und wir wollen mal anfangen, etwas zu lesen aus dem Buch. Wir fangen mal an mit einer kurzen Sequenz im Original, damit Sie den Sound mal mitbekommen. Das Tolle an Leipzig ist ja, dass es möglich ist, ganz unterschiedliche Stimmen zu hören. Und eine davon ist jetzt mal die Stimme georgischer Literatur im Original.
Gut, ich werde ein paar Sätze auf Georgisch jetzt vorlesen für Sie. Onkis tramvaj se tak roli nomorit, mi i cevda varan sovi zegli saken. Da ši kopni heda unang zak šem hod vta vač robas, kakni lubas, iški lubas obas, da pehis dadgmas, ašin iz damoklebas, prikas čiktak imelsa da heli zvična urit trevas. Tambakos bolebita da garet kapurt hebit, hojlebit, vašli smog bači da mosulebuli helis, idevac kuj šarvalze gancmenitac mi i cevda vagoni cijin. Kvilepše hojoli konduktori ših sva da sva peris nakocev zamocnoj, da rakit piliši bilet hojla kaj ucnaur alagepsa da čakoču lubaši malavs, kaj hani dašćirta imevis monahos, ubi samotrijalebas tu, kakholete li džibidan, kavarnini sadac pehis kustan mozirnas. Das habe ich bestimmt nichts verstanden, aber trotzdem.
Doch, natürlich. Sie werden uns jetzt sagen, gleich durch Handzeichen mitteilen, ob die Übersetzung, die ich jetzt vortrage, einigermaßen mit dem Original übereinstimmt. Die Stelle ist dieselbe. Das ist der Beginn des Buches. Das Kapitel heißt Feldmann, ein Hypnotiseur. Ich werde etwas langsamer reden als der Autor. Ich darf das, ich habe nicht so viel zu tun damit. Die Pferdebahn mit ihrer Nummer vorweg zog voran zum Woronzow-Denkmal, und die Insassen schauten auf die Straße, auf den Trubel dort, den Handel, auf das Durchtriebene, Gerissene, auf all die sich da gegenseitig auf die Füße traten, auf den Schwindel mit Maß und Gewicht, das geheuchelte Lächeln der Verkäufer, auf die Laufburschen, die an den Ohren gezogen wurden. Tabak qualmte, jemand spuckte aus, jemand hustete, jemand biss in einen Apfel, die feuchten Hände wurden an fremden Hosen abgewischt, und der Wagen zog weiter. Ein Kondukteur mit einer Binde um den Kopf wegen seines Backenzahns kontrollierte im Wagen die bunten, zerknautschten Fahrkarten, und weil man in Tiflis alle diese Fahrkarten an recht seltsamen Orten und in tiefsten Tiefen versteckt, braucht man ziemlich viel Zeit, um sie zu finden, die Jackentaschen umzukrempeln oder das aus den löchrigen Hosentaschen verlorene Billett irgendwo unten an der Ferse zu suchen. Nun schluck mal keine Fliege, schubste der Kondukteur einen pennenden Fahrgast an, und der begann in seinen Taschen zu kramen. Und du, nahm er sich den Nächsten vor, ist was? Deine Fahrkarte. Na komm schon, wir sind doch ruckzuck da, versuchte der, den Kondukteur abzuwimmeln. Er hatte eine Warze an der Wange und pulte sich mit einem Streichholz am Zahn herum. Bist du hier im Laden von deinem Gevatter oder was? Ist ja gut, ist ja gut. Ich kaufe ja ein Billett, ich kauf's schon. Ich bin doch gerade erst eingestiegen und guck da aber sonst wohin. Wie lange soll ich noch auf dich warten? Hey, was hängst du dich überhaupt an mich so ran? Er wandte den Rücken ab und spitzte die Ohren. Irgendwo hinten im Waggon wurde es interessant. Das Pferd sollte dem Schah geschenkt werden. Dem Berg aber tat es leid darum und hast du nicht gesehen, schlich er sich mit dem Ross aus dem Stall. Erzählte dort ein Fahrgast mit einer Kappe irgendeine Geschichte und warf den Apfelgriebsch den Hunden zu, die dem Waggon folgten. Wie er schlich sich mit dem Pferd davon? Fragte ein anderer, der einen Käfig mit Hühnern hielt. Wüsste ich wie, hätte ich einen Sitz im Kreisgerichtshof, tat der Apfelfreund kund und suchte nun nach der Birne in seiner Tasche. Das ist doch keine Dattel, so ein Pferd, die man sich in die Jackentasche steckt, so ein Pferd muss man doch auf der Straße fortschaffen, sinnierte der Käfigbesitzer. Geht das vielleicht mit Hypnose? Mischte sich nun der mit der Warze ein und entkam dem Kondukteur noch einmal. Was denn für eine Hypnose, guckte der Birnenbeißer über die Birnen hinweg. Na, die von Feldmann. Was die sich nicht alles ausdenken, bis der mit der Kappe verächtlich von seiner Birne ab. Hast du das nicht gesehen im Deutschen Garten, was der da anstellt? Im Garten? Naja, die bilden sich was ein, so wie wenn sie in einem Schiff sitzen und sinken und ertrinken und dann baden sie in Schweiß, erzählte der Schwarzfahrer weiter. Das heißt Somnambulismus, stieg nun ein junger Mann in das Gespräch ein und drehte dabei an seinem obersten Knopf. Ja, aber wie denn? Fragte der Käfigträger. Das Journal Rebus beschreibt, wie man in Trance gerät und ringsum alles anders erscheint, erzählte der junge Mann schüchtern weiter und wurde feuerrot und senkte den Kopf. Er hatte alle auf der Straße und dann war es nicht schwer, das Pferd wegzubringen, fuhr der, der immer noch keine Fahrkarte hatte, fort. Ist das ein Scheusal? Dem Käfigbesitzer blieb vor Staunen der Mund offen. Diese Juden und ihre Hexerei, dagegen muss man beten und die bösen Geister austreiben, meinte jemand von ganz hinten. Musst eine Kerze in Teleti anzünden, wusste noch jemand, auch irgendwas. Kann man das nicht auch in Chapushi? Wieso Chapushi? Ist doch kein Schnupfen. Sowieso alles Lügen, ist so, mischte sich ein Tatar ein, der sein Kopfkissen mitgebracht hatte. Ich trink nix, ich ess nix Schweinefleisch und hilft alles nix. Was für ein Hokuspokus. Die Kappe nahm eine Tabakdose heraus, darin war Schnupftabak, stopfte sich davon in die Nase und dann schnaubte er alles auf ein Seidentuch, starrte es noch an, richtete dann aber den Blick auf seine Hose und sah, dass die Hühner aus dem Käfig ihm auf die Hose schissen. Und das gefiel ihm nicht. Und der Hühnerbesitzer gefiel ihm auch nicht. Und da wurde er plötzlich wütend. Hast hier deine Umgebung verstunken und trat sogar noch gegen den Käfig. Warum hast du nicht gleich ein Schwein mitgebracht? Der Käfigträger wurde verlegen und die anderen hörten auf zu reden. Sein zornig gewordener Nachbar, der gerade erst neben ihm Platz genommen hatte, brachte den Hühnerbetreuer aus der Fassung, aber der schlug stracks zurück. Das ist jetzt etwas mehr gewesen als das Stück... was Abo Yashagashvili gelesen hat, aber ich nehme an, ihr habt gemerkt, dass es so weit nicht voneinander entfernt ist. Das ist ein eigenartiger Zugriff auf eine Stadt. Könnt ihr gar nicht sehen. Das ist natürlich ein grober Fehler. Zu erzählen über Tiflis aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, was hat Sie eigentlich an der Zeit damals gereizt?
Ja, wie ich schon erwähnt habe, das Wichtigste für mich war, also diese Stadt als eine Bühne zu verwenden, um diese verschiedenen Nationen, diese verschiedenen Kulturen zu zeigen. Aber das Wichtigste trotzdem, das war für mich, die gute Laune zu schaffen. Also für mich, meiner Meinung nach, das Wichtigste im Buch ist, also eine Aufmunterung zu schaffen, also eine positive Gefühle zu schaffen, damit der Leser eine Unterstützung aus dem Buch bekommen könnte. Und das ist ein sehr positives Buch. Das ist ein sehr optimistisches Buch. Und das ist das Schönste nach meiner Meinung hier. Hier gibt es viele Antworten auf verschiedene Fragen, auf verschiedene Rätsel. Und im Buch gibt es sehr viele verschiedene Ebenen. Es gibt diese Krimi-Geschichte, aber gleichzeitig könnte man noch viel was anderes dort finden. Es gibt auch die Antwort auf diese Krimi, aber falls man ein bisschen mehr darüber denkt, man könnte auch die anderen Antworten auf diese Krimi bekommen und sich nicht damit begnügen, sondern etwas anders das Buch sehen. Also da gibt es viele unterschiedliche Interpretationen, die man selbst finden könnte.
Das hat für meinen Geschmack die Frage nicht beantwortet. Also warum das Jahr 1893? Also weil man könnte ja auch das alles erzählen und sich so eine skurrile Zeit wie die der Sowjetunion vornehmen. Da gab es bestimmt auch ganz lustige Situationen. Ja,
Tiflis ist damals die Hauptstadt vom Kaukasus gewesen und jeder versuchte hier den Fuß zu fassen, ich meine den Kaukasus, die Geschäfte hier zu tätigen. Und ja, sehr viele verschiedene Leute strebten nach Tiflis. Und das war für mich sehr interessant, diese verschiedenen unterschiedlichen Kulturen nebeneinander zu zeigen. Die Stadt hat ein sehr interessantes Gepräge gehabt. Zum Beispiel, man könnte im Opernhaus die Zauberflöte hören und dann 300-400 Schritte weiterlaufen und in der Stadt einen Schlangenbeschwörer sehen oder eine Karawane mit Kamelen oder einen Seiltänzer oder einen Gaukler. Also zwei Städte wohnten nebeneinander sozusagen. Also das war eine europäische Stadt und auch eine Stadt aus Tausend und einer Nacht. Man findet auch in diesem Buch viele Anspielungen aus Tausend und einer Nacht. Zum Beispiel auch manche deutsche Übersetzer, die in die dieses Buch übersetzt haben im 19. Jahrhundert. Man sagte manchmal zum Beispiel, dass die Stadt Tiflis wie der römische Gott Janus aussah, mit zwei Gesichtern. Das eine schaute nach Asien und das zweite nach Europa. Das war für mich sehr spannend, über diese Stadt zu erzählen und verschiedene Facetten von dieser Stadt zu zeigen.
Die Nähe, dieser Kaukasus als Schmelztiegel, wenn man so will, als Punkt, wo ganz unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, das wird sehr schön deutlich in dem Buch. Man hört immer wieder auch deutsche Namen, vielleicht sollte man da noch mal kurz drauf eingehen, deutsche Ladenbesitzer, Kneipen, Kaffeehausnamen. Gab es so eine kräftige deutsche Präsenz in
der
Stadt?
Ja, Anfang des 19. Jahrhunderts gab es die Einsiedler aus Württemberg, die schwäbische Einsiedler, die in Tiflis zwei Siedlungen gegründet haben, Neu-Tiflis und Alexandersdorf, und die haben also die Stadt wesentlich geprägt. Die haben eine sehr, sehr interessante Kultur gelassen in Tiflis. Und die Nachkommen von diesen Leuten also sind ein Teil von Tiflis geworden und die spielen auch in diesem Buch eine Rolle und geben eine gute Gepräge. Zum Beispiel in Georgien wusste man nicht, die Fässer zu machen. Also Georgien ist ein Weinland. Wir haben diese Kultur schon seit 6000 Jahren. Also die Archäologen haben diese Körner und Blätter aus dieser Zeit entdeckt. Aber wir wussten nicht, den Wein mit den Fässern zu transportieren. Wir haben immer dafür Schläuche aus Büffelleder verwendet. Und von den Deutschen haben wir also diese Küffereienkultur bekommen, die Fässerkultur bekommen. Das ist so nur ein Beispiel, ja.
Das ist ein schöner Moment für eine kleine Werbeeinlage, das Stichwort Wein. Heute Abend gibt es die lange Nacht der blauen Bücher. Alle unsere Bücher vom Verlag sind blau. Im Polnischen Institut am Markt 10 gibt es ab 8 Uhr heute Abend eine Veranstaltung. Und da werden wir natürlich georgischen Wein ausschenken, unter anderem, weil wir auch dieses wunderbare georgische Buch jetzt neu im Programm haben. Aber nochmal zurück zu diesen Zeiten. Ein Schriftsteller, der sich ein Sujet aus der Vergangenheit vornimmt, will ja in der Regel über die Gegenwart erzählen. Also sprechen Sie auch in dem Buch über die Gegenwart, indem Sie über die Vergangenheit erzählen?
Ja, natürlich. Also die Leute wechseln sich kaum. Und was wir im 19. Jahrhundert getroffen haben, sehen wir sehr oft auch heutzutage. Und in diesem Sinne natürlich, man sieht dort auch das heutige Leben. Das ist einfach andere Farben, ein anderes Rhythmus, ja, und andere Stimmen. Aber das andere bleibt doch das Gleiche. Ja.
Was ist das für eine Gegenwart, die sagen Sie uns noch zwei, drei Sätze zu diesem Tiflis von heute, dass Sie mit dem Umweg über die Vergangenheit einfangen und miterzählen wollen? Dieses Tiflis von heute, was auftaucht in diesem
Land also damals, diese Vielfältigkeit von den Kulturen gibt es immer noch in Tiflis. Wir haben sehr viele Innenhöfe, wo es 6, 7, 8 verschiedene Nationalitäten miteinander in einem Hof wohnen, miteinander leben, unterschiedliche Sprachen verwenden. Und das finde ich sehr toll. Wir haben zum Beispiel in der Altstadt im Zentrum eine georgische Kirche, ein armenisches Gebetshaus, eine sunnitische Moschee, eine Synagoge, ganz nebeneinander. Man muss einfach 50, 100 Schritte weiterlaufen und man findet diese Kultur. Und diese Leute also wohnen ganz friedlich miteinander. Und dieses Gepräge, ich wollte das auch zeigen, dass man könnte also in einer Stadt wohnen und ganz gut miteinander koexistieren sozusagen.
Das wird an einer Stelle in dem Buch ganz, ganz schön deutlich, aus der wir jetzt nochmal einen Teil vorlesen wollen. Da geht es um einen französischen Ermittler, Monsieur Albre, der in der Stadt unterwegs ist, um schwierige Verbrechen aufzudecken und der natürlich auch auf die Spuren dieses mysteriösen Falls um dieses verschwundene Pferd und all die Toten darum gesetzt wird. Und dieser Herr, der ist jetzt Protagonist in dieser kleinen Szene hier. Albert trat in die Pedale eines Fahrrads, das er aus verschiedenen Teilen selbst zusammengebastelt hatte. Der Rahmen kam von Peugeot Frère, die Räder von Rudge aus England, die Reifen von Dunlop, die Kette von Humber, der Sitz von Derby, die Beleuchtung war von Swift, der Dynamo stammte von Flit. Und auf dieser Konstruktion schoss er über den Golowinski-Prospekt. Die Passanten warnte er mit einer Klingel, die von Adler hergestellt worden war. Seine Gedanken aber drehten sich um den letzten Mord, den an Tischkewitsch. Am Golowinski-Prospekt sauste er an Geschäften, Schildern, Schaufenstern vorbei, und zwar in dieser Reihenfolge am Grammophongeschäft von Tyler Fried, dem Schaufenster mit den Nähmaschinen von Singer, dem Blumenladen von Amalia Meyer, dem Tabakladen von Kaiser, dem Laden des Waffenhändlers Hegel, der Zuckerbäckerei Saxonia, dem Hutgeschäft von Chilingarov. Und genau hier hatte er das Gefühl, dass der Vorderreifen Luft verliere. Der Lenker bewegte sich hin und her und war nur noch schwer zu kontrollieren. Beim Absteigen bemerkte er, dass sich eine Ventilschraube gelockert hatte. Einige Schaulustige kamen aus Kurtschutschwilis Galanterieladen heraus. Sie lockten schnell auch andere an, zeigten mit den Fingern auf Albre und schauten zu, wie er mit der Handpumpe den Vorderreifen mit Luft füllte, während Albre noch an die Wucht des Messerstichs und an die Größe der Wunde bei dem Opfer dachte. Der Mörder musste ein sehr starker Mensch sein, vielleicht ein Metzger. Und ein sehr erfahrener dazu. Die Rippen hatte er nicht getroffen. Der Stich ging direkt ins Herz und zerriss auch das Zwerchfell. Albre befestigte die Ventilschraube, stieg wieder aufs Rad, trat erneut in die Pedale und fuhr nun am Uhrengeschäft von Meiselson vorbei, am Schaufenster von Rabinowitsch, in dem Gold und Brillanten glitzerten, am türkischen Kaffeehaus Jemen, an Changenosevs Apotheke und schließlich am Postamt. Weiter unten sah er die Bazarreihen vom Vera-Abhang und die Läden dort mit ihren davorstehenden Tischen. Er fuhr nun Richtung Korganow-Straße. Dort bremste er nach zwei Häusern heftig ab und läutete an einer Tür. öffnete, nahm das Fahrrad, stellte es in den Flur und bat Albrecht herein. Der Gast kannte sich offenbar aus und so betrat er ohne weitere Umstände einen Raum, in dem ein Mann saß, der Zigarre rauchte und in der Hand ein Cognacglas hielt. Das war Consul de la Chambre. Das Zimmer war im ägyptischen Stil gehalten. Die Möbel und ein Teppich an der Wand stammten ohne Zweifel aus dem Land Misir. Die Armlehnen der Sessel bogen sich wie eine Sphinx en Miniatur. Die Kerzen erinnerten an den Stab der Pharaonen. Das ägyptische Flair strahlte durchaus Gemütlichkeit aus. Offenbar lebte hier ein altmodischer Mensch. Denn die Leidenschaft für Ägypten war doch schon genauso lange aus der Mode wie die Kleopatra an der Pariser Oper. Aber de la Chambre blieb seinem Geschmack treu. Wo immer er ägyptisches fand, kaufte er, und vor allem aus den Bazaren in Istanbul trug er manches zusammen. Ich gucke auf die Uhr, aber man merkt an diesen Stellen sehr schön, um welche unterschiedlichen Ebenen, um welche unterschiedlichen Kulturen es geht. Empfehlenswert, da weiterzulesen. Das Buch ist Teil einer Trilogie. Das zweite Buch aus dieser Trilogie, das auch den Literaturpreis gekriegt hat. Worum geht es in den anderen beiden Büchern? Wir sind ja immer noch bei der Frage, ob wir das auch weiter noch vorstellen.
Eigentlich ist es nicht eine Trilogie, sondern dort gibt es noch mehr Bücher. Also 5, 6 bestimmt, vielleicht noch mehr. Und ich wollte auch in anderen Büchern schon die anderen Facetten von dieser Stadt zeigen und noch interessante Ebenen von dieser Geschichte zeigen. Und im ersten, im dritten, im vierten zum Beispiel Buch erscheinen manchmal die gleichen Personen, die verschwinden zum Beispiel im nächsten Buch, aber dann tauchen wieder auf im dritten oder vierten. Also das ist eine Bewegung und alle zusammen dann geben uns so einen Überblick über diese Kultur damals. Das sind alle Krimis sozusagen, aber wie ich schon erwähnt habe, also Krimi ich verwende, um das Lesen spannender zu machen.
Nochmal zu der Frage, warum Royal Mary den Saba-Preis gekriegt hat. Gibt es ein besonderes Element, was das Buch auszeichnet im Verhältnis zu den anderen beiden Büchern?
Zum Beispiel im Buch neben diesen Kulturen und so weiter gibt es sehr viel Humor. Das ist das Wichtigste, denke ich. Weil wir brauchen positive Gefühle, Aufmunterung, so Beistand, Hilfe, und es gibt enorm sowas in diesem Buch. Und das Buch soll eine Freude schenken, nach meiner Meinung. Und es gibt sehr viel sowas. Und wahrscheinlich die Sprache und diese alles zusammen war ein Grund dafür, diesem Buch den Preis zu geben, den wichtigsten Preis in unserem Land, in Georgien. Für Romane, meine ich.
Ich finde, man merkt vielleicht auch diesen wenigen Textausschnitten an, dass das so ganz bitter ernst nicht ist, was wir da zu lesen haben. Also ich glaube, das Ziel des Autors ist auch im Deutschen, in der deutschen Fassung sehr deutlich zu spüren. Also deshalb sehr empfehlenswert, Royal Mary von Abo Yashagashvili, den wir zu Gast haben. Wenn Sie mehr noch über Erzählen in Georgien, Erzählen über Tiflis wissen wollen, morgen um 10.30 Uhr im Forum Südost, können wir das Gespräch fortsetzen. Und wie gesagt, heute Abend 20 Uhr, Polnisches Institut, georgischer Wein. Vielleicht haben Sie Lust, dazu zu kommen. Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ah ja, und natürlich gibt es das Buch vorne am Tisch zu kaufen, wenn Sie möchten, und einen Kugelschreiber falls es signiert werden soll, habe ich auch in der Tasche.
Da Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.